Unser Interview bei Patrick hat sage und schreibe 2,5 Stunden gedauert. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, Patrick, für deine Zeit und wir hoffen natürlich, dass du es noch pünktlich nach Hause geschafft hast. Deshalb haben wir uns entschieden, gleich 2 Folgen daraus zu machen. Eine zum Thema Hormone allgemein und eine zum Thema Sport in den Wechseljahren. Gerade dieses Thema liegt mir natürlich besonders am Herzen, denn ich habe ja selbst an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert und ich sehe auch immer wieder, welchen großen Stellenwert Bewegung gerade in der Lebensphase 40 plus hat. Wir sprechen darüber, welche Rolle Sport in den Wechseljahren spielt, kann er akute Symptome beeinflussen oder sogar vor möglichen Langzeitfolgen schützen. Also an dieser Stelle an alle Sportmuffel da draußen, reinhören lohnt sich, denn ihr werdet überrascht sein. Was kommt denn deiner Meinung nach zu kurz bei der Versorgung der Frauen 40 plus in Deutschland?
Ja, also es gibt ein paar Punkte, die wir auch hier bei unseren Damen sehen, wo wir sagen, warum hat das noch keiner früher gemacht? Also Punkt Nummer 1 ist, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, diese Osteoporose-Präventionsgeschichte ist für mich, gut, kann man darüber diskutieren, Kostengründe und so weiter, aber nach den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist das so ein gravierendes Problem mit der Osteoporose, dass ich eigentlich mir wünschen würde, dass jede Frau ab Mitte 40 mal so einen Status bekommt. Also wie bin ich denn aufgestellt mit meiner Knochendichte, um einfach dann zu wissen, wie besorgt oder unbesorgt kann ich in die Zukunft blicken. Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, weil meiner Meinung nach kann man zu dem Zeitpunkt noch was machen. Und das ist ein Riesenproblem für die Frauen. Und was wir auch sehen, dass die Frauen sich über ihre Ernährungssituation nicht im Klaren sind. Das heißt, eine Ernährungserhebung zu machen. Also wie ist eigentlich mein Ernährungsstatus? Wie sieht es aus mit meiner Versorgung mit Makro- und Mikronährstoffen? Wir können Krafttraining mit den Frauen machen, aber wenn ich eine Person habe, die von vornherein unterversorgt ist mit Proteinen, macht das alles überhaupt keinen Sinn. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass diese Frauen genug Protein aufnehmen, bevor ich dann darauf aufbauen kann mit dem Krafttraining. Wenn die von vornherein einen Mangel haben, ja, dann ist es ein Problem. Und wir wissen, dass viele Frauen einen Mangel haben. Und ich glaube, dass das in Zukunft sogar noch eher verschärft wird, weil wir sehen das zum Beispiel auch bei jungen Frauen, die sich also jetzt dieser veganen Ernährung zuwenden. Das sind nicht so viele, okay, ne, aber es ist ein Trend. Es ist auch gut, dass wir weniger Fleisch essen. Aber dann muss man eben bewusst auf die Versorgung mit Proteinen achten. Und ne, zum Beispiel so Bewusstsein, ich ersetze jetzt meine Milch im Kaffee oder im Cappuccino durch Mandelmilch. Kann man machen. Aber ernährungsphysiologisch liegen da Welten dazwischen. Die Proteinquelle ist weg. Wenn ich das mache, dann habe ich eben Milchprodukte aus meiner Proteinquelle ausgeschlossen. Dann muss ich gucken, wo ich das herbekomme. Und wenn man das nicht tut, dann kommt man in die Mangelsituation. Auch wichtig zu wissen ist vielleicht der orthopädische Zustand. Ne, habe ich da irgendwie Probleme mit Bändern und Sehnen? Wir sehen ja ganz oft in dem zunehmenden Alter, das ist jetzt kein typisches Menopausenproblem, aber das Verletzungsrisiko steigt. Kreuzbänder, Achillessehne, ne, die typischen Verdächtigen, Menisken. Nicht nur beim Sport, sondern bei alltäglichen Sachen. Auch da wieder persönliche Erfahrungen. Das sind so die Dinge, wo ich sage, da sehe ich Defizite. Grundumsatzmessungen ist auch sowas. Es ist krass, wenn man sich anschaut, wie unterschiedlich die Frauen vom Grundumsatz sind. Wir haben teilweise Frauen, die haben dann nur einen Grundumsatz von 1200, 1300 Kalorien am Tag. Wir haben hier junge Sportler, die kommen hier rein, die haben 3000 Grundumsatz oder 2500. Ne? Das hängt natürlich auch alles vom Körpergewicht und von der Größe ab. Aber zum Beispiel einfach mal zu wissen, wie ist mein Grundumsatz? Das kennen wir ja. Ich esse immer weniger, ich nehme trotzdem zu. Ja, da gibt es ja diese berühmten Beispiele. Ne? Wie wenig soll ich eigentlich essen? Ne? Der Körper fährt den Grundumsatz ja sogar noch runter bei einer kalorischen Restriktion. Da müsste man mehr machen, ja. Müsste man mehr Angebote haben, mehr Möglichkeiten.
Und man muss ja auch fairerweise sagen, es hat ja auch nicht jeder die Chance, so wie wir jetzt, mit einem Wissenschaftler wirklich auch zu sprechen.
Ja, aber manche wollen auch gar nicht mehr mit Wissenschaftlern sprechen. Das ist ja auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir seit Corona ja insbesondere sehen, dass die Wissenschaft an sich ja an Ansehen verliert, dass Leute zwar Wissenschaftler reden lassen, aber sagen, ja, aber ist mir trotzdem egal. Ja, also das haben wir ja ganz oft mittlerweile, dass wir im Prinzip Empfehlungen geben oder von Fakten ausgehen und dass dann Leute halt sich eben anders positionieren, auch in der Politik. Siehe zum Beispiel das Thema Ernährung und Fleischkonsum, was wir da momentan beobachten, obwohl wir alle wissen, wie die Empfehlungen sind und dass es eigentlich Konsens ist unter allen Ernährungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass Fleischkonsum reduziert werden muss, um die Gesundheitsprävention voranzutreiben, dass sich trotzdem Politiker halt mit Wurstwaren und Ähnlichem im Internet positionieren und dann ja das sagen, was die Leute gern hören wollen. Und das ist halt leider ein richtig großes Problem, das wir in anderen Bereichen auch sehen.
Also es resultiert ja auch daraus, dass die Ärzte nicht mehr so viel Zeit haben, dass es einfach...
Hat aber auch was mit Verfügbarkeit von Informationen und mit der Qualität der verfügbaren Informationen zu tun.
Ja, und die Verfügbarkeit von Informationen ist ja in Social Media unermesslich.
Ja,
ob das die richtigen Informationen sind.
Genau, das ist eines der ganz, ganz, ganz großen Probleme momentan, glaube ich, überhaupt unserer Gesellschaft in unserer Zeit. Jeder hat ein Smartphone und ich google mal, was das für ein Krebs jetzt sein könnte, warum ich jetzt heute müde bin oder so. Und dann kriege ich tausende von Informationen dann daraus zu filtern, also wo kommt eigentlich die richtig gute Information her? Wer kann mir eigentlich gute Ratschläge geben? Welche von den Informationen sind vielleicht kommerziell motiviert, dass mir da irgendeiner ein Wundermittel anbietet, weil er einfach möchte, dass ich das Präparat kaufe und das völlig überteuert verkauft wird? Das zu unterscheiden, das ist total schwierig. Und ganz schlimme Sache ist dieses, ich habe Werte und dann google ich mal im Internet. Ne? Und das ist teilweise auch bei schweren Erkrankungen der Fall. So trivial ist das nicht. Wer weiß, was dann am Ende bei rauskommt und dann kriegt man vielleicht Panik. Und noch schlimmer sind die Leute, die dann anfangen, sich selbst zu medikamentieren, habe ich auch im Bekanntenkreis, die dann anfangen, alles, was rezeptfrei ist und bei 5 nicht auf dem Baum, in sich reinzuschütten, von Vitamin D über Eisen, über Calcium, über Natrium, über Hormone und sonst was. Also das ist ein Riesenproblem.
Also das Thema ist ja immer, wie viel Energie stecke ich in etwas rein, um Gesundheit zu erlangen? Und das ist natürlich viel einfacher, wenn ich auf der einen Seite Sport, Ernährung, vielleicht noch einen Besuch beim Therapeuten, mein soziales Umfeld anpassen,
ne?
Sehe gegen, ich trinke morgens einen Smoothie oder ich nehme halt irgendwelche bioidentischen Hormone. Also da weiß ich schon, wie sich die meisten wahrscheinlich entscheiden werden, inklusive meiner einer.
Ja, das Problem ist eben, dass man den Leuten einfache Lösungen verspricht. Und sagen wir mal so, vielleicht funktioniert es ja mit der HRT und mit dem Smoothie jetzt für die Hitzewallung, aber es funktioniert garantiert nicht für die Prävention, für die kardiovaskuläre Prävention oder bei der Osteoporosetherapie. Das wird nicht funktionieren. Ne, da muss man andere Geschütze auffahren. Und insofern gibt man den Frauen dann sozusagen eine kurzzeitige symptomatische Verbesserung ihrer Situation. Das kann das vielleicht erfüllen. Aber die langfristige Entwicklung, was kann man ja sagen, dass ich jetzt die Hitzewallungen sind weg und trotzdem kriege ich dann in 4 Jahren einen Herzinfarkt oder ich bekomme eine Fraktur, weil ich eben das andere nicht gemacht habe. Also unsere Maßnahmen, die wir hier empfehlen, das, was du eben als erstes gesagt hast, ne, das sind halt die Präventionsmaßnahmen, die langfristig wirken. Das stoppt eigentlich die, ich sage das immer, Hidden Killers, also zum Beispiel atherosklerotische Veränderungen oder die Tendenz, Muskelmasse abzubauen und Diabetes zu entwickeln. Das Risiko verstärkt sich einfach. Und deswegen muss ich eigentlich verstärkt die Dinge tun, die ich vorher hätte auch schon tun sollen. Also Sport treiben, nicht vernünftig ernähren, bestimmte Nahrungsmittel vielleicht weglassen. Es gibt ja durchaus Empfehlungen, zum Beispiel für die Aufnahme von Phosphat in Nahrungsmitteln. Gibt es eine neue Stellungnahme, die wir gerade veröffentlicht haben, also Senatskommission für Lebensmittelsicherheit, wo wir diskutieren, dass die Richtlinien der EFSA, der European Food Safety Administration, das alles genau geregelt, wie viel darf man aufnehmen ohne Risiko, dass das vielleicht gar nicht gilt für Frauen in der Menopause und für Kinder oder für alte Menschen, weil in der Altersgruppe sind 50% der Personen haben Nierenfunktionsstörungen und wissen gar nichts davon. Ja, und deswegen müsste das eigentlich für die auch gelten. Also das ist so ein Beispiel. Aber gut, wir wissen das. Prävention und Lebensstiländerungen den Leuten zu vermitteln, das ist ein hartes Brot. Viele Leute wollen das nicht. Die wollen nichts an ihren Ernährungsgewohnheiten ändern. Die wollen nichts an ihrem Lebensstil ändern. Wir sehen das selbst bei gravierenden Erkrankungen, zum Beispiel Infarktpatienten, ne, die dann, wenn es wieder einigermaßen geht, nach einem Bypass oder so, ihr Leben wieder genauso gestalten wie vorher, bis es das nächste Mal dann vielleicht doch nicht gut geht. Oder die Inaktiven, das ist für mich als jemand, der sich gerne bewegt und Sport treibt, manchmal wirklich schwer zu verstehen, also wie unglaublich inaktiv Menschen sein können und wollen. Irre. Ja, also das ist so, als wenn ich jemanden bitten würde, über ein Nagelbrett zu laufen, zu sagen, hier komm, du wohnst 500 Meter weg, warum kommst du immer mit dem Auto zu uns? Lauf doch einfach mal. Ach, zu kalt, es regnet. Ja,
ne? Ja, das ist schlimm. Ja, da kann man einen Hund kaufen, das ist effektiv.
Sehr gut, ja, Lebensstiländerung, genau. Dogging nennt man das. Freizeitsport, Dogging. Gibt es tatsächlich Untersuchungen, sagt zumindest mein Kollege aus der Abteilung 1, dass Hundebesitzer tatsächlich statistisch nachweisbar ein geringeres kardiovaskuläres Risiko haben. weil der Hund muss raus, egal. Und da kann man nicht sagen, ich habe keinen Bock, sonst geschieht was Schlimmes im Haus. Da ist man genötigt, rauszugehen.
Jetzt hatten wir ja gerade schon Sport oder körperliche Aktivität. Also was ist mit Sport? Wie nimmt Sport Einfluss auf die Hormone und damit auch auf unser Wohlbefinden während der Wechseljahre?
Wir wissen ehrlich gesagt nicht, was während der Wechseljahre mit dem Sport passiert. Wir neigen ja immer an der Sporthochschule dazu, zu sagen, es ging alles gut. Ne? Das kann man aber natürlich auch nicht so sagen. Also es gibt zum Beispiel, was Hitzewallungen angeht, es gibt keine klare Evidenzlage, was körperliche Bewegung auf Hitzewallungen macht. Das scheint sehr unterschiedlich zu sein. Die einen Frauen sagen ja, die anderen nein. Es gibt ja mittlerweile dieses Instrument der Meta-Analysen und der Systematic Reviews. Und wenn man dann so, was weiß ich, sich 50 Publikationen anschaut, die untersucht haben, wie sich körperliche Aktivität auf Hitzewallungen auswirken, dann sagt die Hälfte ja, die andere Hälfte sagt nein. Also leider ist es so, dass nur Laufen und Sporttreiben macht offensichtlich nicht vor Hitzewallungen irgendwie schützt. Das ist wohl so. Und bei den anderen Sachen während der Wechseljahre ist es schwierig. Aber wenn wir jetzt nach den Wechseljahren gucken, dann ist es natürlich so, dass auf den Hormonspiegel selbst, also auf den der Sexualhormone, hat der Sport wenig Einfluss. Also kann sein, dass es unter Umständen bei Krafttraining auch bei Frauen dazu kommt, dass der Testosteronspiegel vielleicht etwas erhöht wird. Das kennen wir auch bei Männern. Aber eigentlich nimmt der Sport auf die Hormonspiegel, die sowieso sehr niedrig, dann sind kaum einen Einfluss. Was der Sport sehr wohl macht oder das Training, man muss ja unterscheiden jetzt, ne? Wenn man jetzt spezifisch trainiert, muss man sich angucken, was genau für ein Training macht man jetzt zu welchem Zweck? Und da gibt es natürlich schon Einflüsse, dass der Grundumsatz zum Beispiel sich verändert, durch zum Beispiel Ausdauertraining, dass man den Fettmetabolismus positiv beeinflussen kann, dass man schaut, wie sieht's aus mit der Muskelmasse, wie kann die erhalten werden und derartiges.
Und auch auf die Psyche hat Sport ja auch einen großen Einfluss, ne?
Das ist wieder sehr individuell, aber natürlich generell kann man auf jeden Fall sagen, das wäre jetzt eher eine Aufgabe hier für unsere Psychologen. Der Sport kann einen sehr großen Beitrag für eine gesunde und stabile Psyche leisten auf verschiedener Ebene. Das ist sehr individuell. Ich sage immer, wenn man nicht gut trainiert ist, dann ist es erstmal sehr belastend, Sport zu treiben, weil es ja wahnsinnig anstrengend und man muss sich überwinden. Wenn man aber trainiert ist, dann ist Sport, also je nachdem, was man macht, kann unglaublichen positiven Einfluss auf die Psyche nehmen. Also ich selbst, wenn ich jetzt runterkommen will, wenn ich mich fürchterlich erregt habe oder wenn ich was Klares, mir klar werden muss über was Gedanken, gehe ich laufen. Ich gehe laufen, das ist für mich fast was Meditatives. Ich gehe nie in Gruppen laufen, es sei denn, es ist ein Marathon oder ein Wettkampf. Ich hasse es, in Gruppen zu laufen. Ich will mit mir sein, ich mache auch keine Kopfhörer auf. Ich will meinen Atem hören, ich will die Natur sehen und dann komme ich runter. Das funktioniert toll.
Ich bin auch so, ich gehe alleine, ich will überhaupt mich nicht verabreden, dann muss ich mich ja wieder festlegen. Ich möchte dann laufen und so lange, wie ich dann möchte. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich brauche aber diesen Gruppenzwang oder ich möchte da quatschen.
Das kann durchaus sinnvoll sein, genau. Damen sind da generell, glaube ich, empfänglicher. Also unsere Frauen zum Beispiel, die schätzen das sehr in den Gruppen. Die schätzen auch diese Kommunikation, also dieses sich unterhalten können, dieses sich austauschen. Männer sind anders in der Regel. Die sind auch eher, wenn die sich treffen, dann um sich gegeneinander zu messen. Das ist ganz wichtig. Wettkampf machen. Nicht einfach laufen gehen, sondern da muss dann schon am Ende bei rauskommen, dass der eine schneller ist als der andere oder so. Das ist ganz wichtig. Sieht man ganz oft. Ich selbst kenne es zum Beispiel, dass man auch eher sich dann diszipliniert, so nach dem Motto, wenn ich den Weg schon auf mich genommen habe, dann trainiere ich jetzt auch die Stunde und mache nicht nach 10 Minuten Schluss. Zu Hause denkt man vielleicht, okay, ich habe jetzt kommt gleich die Fernsehsendung oder irgendwie genug gemacht, ich gehe weg. Aber wenn man dann im Studio ist, dann bleibt man auch da und genießt das. Wir sagen generell vielleicht das nochmal, jegliche Art von Training, wenn wir jetzt über Training reden, bringt nur etwas, wenn es in einer gewissen Regelmäßigkeit gemacht wird. Und man macht nur etwas regelmäßig, wenn es einem Freude bereitet. Wenn ich mich jedes Mal dazu überwinden muss, schwimmen zu gehen oder laufen zu gehen, weil ich das überhaupt nicht mag, dann ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wenn natürlich ich mich generell nicht bewegen mag, dann wird es schwierig. Aber manche Leute finden ja dann auch auf einmal Sportarten, die ihnen Freude bereiten. Die denken da gar nicht dran, sagen, ja gut, Laufen ist nichts. Natürlich ist Laufen auch nichts für jedermann, allein schon aus orthopädischen Gründen. Aber es gibt ja auch Sportarten, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat. Und man denkt, ach Mensch, das macht ja richtig Spaß. Ne? Ich weiß, gehe jetzt rudern oder so, ne? oder ich mache Stand-up-Paddling, weil mir das Freude bereitet. Oder Tischtennis ist auf einmal das Geilste auf der Welt.
Ja, es gibt ja diese allgemeinen WHO-Kriterien, also diese 150 Minuten moderate Intensität oder 75 Minuten intensive plus zweimal pro Woche Krafttraining. Wie sieht das denn genau aus? Ne? Was ist moderat, was ist intensiv?
Ja, das ist ja auch individuell total unterschiedlich. Ne?
Also, genau. Aber könntest du noch mal ein bisschen was zu diesen Kriterien sagen? Also einmal ne, die Frequenz, also wie oft, die Intensität, wie lange und auch dieser Typ.
Also da muss man natürlich unterscheiden zwischen Ausdauertraining und Krafttraining. Ne? Also eigentlich geht es ja darum, wenn ich jetzt zum Beispiel walke oder jogge oder laufe, dass ich dann die Fettverbrennung stimuliere und im aeroben Bereich bin. Und das ist ja auch der gesündeste Bereich. Da ist auch das Verletzungsrisiko am geringsten. Und das bedeutet Puls über 130. Das kann bei meisten Untrainierten ist das schon beim Walken der Fall. Also ich gebe einmal im Semester in meinen Ausdauerkursen, habe ich die Unterrichtseinheit Nordic Walking. Das ist jetzt bei den jungen Studierenden nicht so richtig beliebt. Ne? Wir haben hier top trainierte Ausdauerathleten, die sind bei 130 mit einem Fünferschnitt unterwegs beim Laufen. Ne? Also so gut trainiert sind die. Und schon ein bisschen komisch, wenn die dann alle da mit den Walkingstöcken unterwegs sind und so. Aber dann treffen wir gerade morgens zum Beispiel im Stadtwald hier dann oft die Seniorengruppen, die auch unterwegs sind. Die sind beim Walken oft schon bei 130. Ne? Da gibt's manchmal tolle Begegnungen und interessante fachliche Austausche. Die freuen sich ja, wenn dann mal junge Leute mit Walkingstöcken durch die Gegend rennen. Das heißt, eine Grundregel lautet eigentlich, ein guter Bereich für Grundlagen, Ausdauertraining, kardiovaskulär im präventiven Bereich ist, Puls über 130 bringen und das für mindestens 40 Minuten, 30 bis 40 Minuten und am allerbesten dreimal die Woche. Egal mit welcher Sportart, ne, das ich sage den Leuten immer, ihr könnt ja auch variieren, ihr könnt ja einmal die Woche walken, ihr könnt Radfahren, ihr könnt, gut, E-Bike ist ja auch wieder so eine Entwicklung, ne? Jeder nimmt ein E-Bike, gerade bei älteren Menschen steigen die Unfallzahlen rasant und ich fahre jeden Tag Rad, ich erlebe so viele Sachen mit E-Bikern, ja, also Biobike würde ich immer bevorzugen anstatt E-Bike, aber also es gibt so viele Möglichkeiten, man kann tanzen gehen, das gibt's auch, man kann im Fitnessstudio auf dem Cross Trainer gehen, finde ich auch zum Beispiel ganz toll. Ne? Also finde ich ein ganz tolles Gerät im Fitnessstudio. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Es muss Spaß machen am Ende. Ja.
Und dann gerade jetzt für die Frau über 40 hört man ja auch immer wieder, dass sie Krafttraining machen sollen. A, warum? Und B, was ist da deine Empfehlung? Also auch zweimal in der Woche? Oder?
Also das ist ein sehr spannendes Thema. Also wir haben ja sehr viele Studien auch selbst dazu durchgeführt und da war es eben so, beim Ausdauertraining ist es tatsächlich so, dass ein relativ moderates Training schon auf diesen Risikofaktor kardiovaskulär einen großen Einfluss nimmt. Und auch beim Fettstoffwechsel sehen wir schon positive Veränderungen. Und da braucht man noch nicht mal eine hohe Intensität. Beim Krafttraining sieht es leider ein bisschen anders aus. Da wissen wir, dass wenn wir uns zum Beispiel mit diesen Problemstellen beschäftigen, also Osteoporose oder auch Muskelerhalt und Muskelaufbau, da ist es so, dass man doch intensiver trainieren muss. Das ist auch für unsere Probandinnen hier in den Studien am Anfang sehr fordernd. Also die kriegen ja da irgendwelche Trainingsanweisungen und Geräte beziehungsweise teilweise auch Freihanteln, Langhanteln in die Hand gedrückt, kriegen natürlich technisch erstmal die entsprechende Einweisung und dann geht's los. Und die sind am Anfang sehr, sehr schockiert über die Intensität und den Trainingsumfang, den wir von ihnen verlangen. Aber wir wissen halt, das haben wir auch in den vorhergehenden Studien schon gesehen, wenn wir zum Beispiel auf den Endparameter Muskelmasse gehen, da tut's halt nicht so ein bisschen Pilates oder ein bisschen Eigenkörperübung, das reicht dafür nicht. Das ist schön, das macht Spaß, das ist auch okay. Aber wenn ich jetzt sagen will, ich will jetzt meine Kraft tatsächlich aufbauen, Kraft baut man auf, wenn man tatsächlich in die Belastungsspitzen reingeht. Und das ist Standteil des Trainings. Und das bedeutet, dass es am Anfang unangenehm wird. Das heißt, man belastet sich auch. Und das sind viele nicht gewohnt. Das zieht, das ist anstrengend. Und da muss man sich dran gewöhnen. Und da sehen wir halt auch ein großes Problem, dass die Frauen das halt Ja, da, das kostet die meiste Überwindung. Aber dann sehen wir, wie es wirkt. Und das ist tatsächlich wahnsinnig beeindruckend, was wir in den Studien an Kraftzuwächsen sehen. Wir sehen Kraftsteigerungen in bestimmten Muskelgruppen bis zu 80, 90, 100% teilweise. Bei den Senioren ist es noch, da sehen wir bei manchen Muskelgruppen Steigerungen um 150%, natürlich von einem sehr niedrigen Niveau ausgehend. Wir haben Frauen, die am Ende von unserer Studie im Squat bis zu 100 Kilo squatten. Die haben ihre Leistung, ihre Gewichte um bis zu 20 bis 30 Kilogramm gesteigert. Die merken das auch. Die fühlen das auch. Aber dafür brauchst du dann schon härteres Training und das muss dann schon intensiver sein. Und da sind zweimal die Woche das Minimum.
Wenn ich jetzt nicht in der Nähe der Sporthochschule wohne, wo gehe ich denn dann hin, um das eben ja unter Aufsicht quasi machen zu lassen? Und ja, wie sieht das Training da aus? Also soll ich jetzt zu Hause einfach mal anfangen?
Niemals. Das ist auch unsere Lehre. Also gerade beim Krafttraining kann man natürlich hat man immer ein Verletzungsrisiko und sich da einfach mal so eine Kettlebell oder eine Kurzhantel zu kaufen und dann auf Teufel komm los zu Hause da irgendwas zu machen, halte ich immer für eine ganz schlechte Idee. Das Risiko, dass man sich bei sowas verletzt und wenn es nur eine Zerrung ist, die ist riesig. Und ich würde immer empfehlen, wenn man mit dem Krafttraining beginnen will, dass man dann halt irgendwo hingeht, wo man das auch professionell und kompetent vermittelt bekommt. Ich würde auch immer erstmal am Anfang vor allen Dingen nicht jeder Frau spontan empfehlen, eine Langhantel oder ein ungeführtes Trainingsgerät in die Hand zu nehmen, sondern schon zu sagen, ne, baut euch langsam auf, lasst euch zeigen, wie ihr an den Geräten trainiert. Empfehlung ist, also ja, Krafttraining toll, auf jeden Fall, unbedingt, gehört dazu, also beides gehört dazu. Es gilt immer, irgendwas zu machen, was mich in Bewegung bringt, ist immer besser als gar nichts zu tun, wenn es nicht in einem Verletzungsrisiko resultiert. Und deswegen wäre das Optimum, Krafttraining an einem Ort zu erlernen, zumindest zunächst mal, wo ich angeleitet werde, wo ich auch die Geräte habe, die mir es ermöglichen, sicher zu trainieren, weil Krafttraining lernt man auch, ne?
Dann würde ich gerne noch mal was zu den Mikro-Workouts hören. Das ist ja jetzt auch gerade so in aller Munde, dass die Leute sagen, für Sportmuffel macht diese sogenannten Mikro-Workouts 10 Minuten am Tag, das ist auch besser als nichts. Wie sieht denn da deine Meinung zu aus?
Ja, ich bin da jetzt kein Experte für diese Mikro-Workouts. Ich würde niemals jemanden davon abraten, körperlich aktiv zu werden. Und sicherlich gilt es auch, ist besser als nichts. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es tatsächlich ein systematisches, effektives Training komplett ersetzen kann. Die Frage, wie wenig muss ich tun, um für was einen positiven Effekt zu haben, ist übrigens eine wissenschaftliche Frage, die sehr spannend ist und die wir, je nachdem, welchen Endpunkt wir anschauen, noch gar nicht beantworten können. Es gibt zum Beispiel auch einen anderen Aspekt, der auch noch nicht thematisiert worden ist. Das ist für die Mikro-Workouts vielleicht auch ganz wichtig. Es macht vielleicht auch einen Unterschied, auch das ist kontrovers diskutiert, nicht die Gesamtdauer der körperlichen Aktivität am Tag, sondern die Verteilung über den Tag kann auch einen Effekt haben. Also jeder, der so ein Ding hier am Arm trägt, weiß, dass es diese Inaktivitätsalerts gibt. Ne, wenn ich also jetzt eine, wundert mich eigentlich, dass die hier noch nicht, naja, hat sie bestimmt, ich habe es noch nicht gemerkt. Aber dann gibt es eben so nach dem Motto, du bist jetzt, steh auf, beweg dich. Ja, und das macht Sinn. Das heißt, es gibt schon Studien, die zeigen, dass es vielleicht sehr viel effektiver ist, auch für Stoffwechsel, wenn man einen Beruf hat, wo man sitzt, ne, dass es eben nicht so toll ist, wenn man 8 Stunden am Tag vorm Rechner sitzt und dann abends eine halbe Stunde joggen geht. Das reißt es dann vielleicht gar nicht mehr raus. Das heißt, dieses lange Zeit inaktiv sein, wird nicht durch eine kurze Zeit aktiv sein, auch wenn es intensiver ist, kompensiert. Sondern die Idee ist, dass man im Prinzip dafür sorgt, dass die Inaktivitätsphasen möglichst kurz sind. Und das finde ich auch relativ einleuchtend. Also das Konzept überzeugt mich schon. Wird hier an der Sporthochschule teilweise auch praktiziert. Wir haben ja hier die sogenannten Move Guards. Ja, also das heißt, es gibt tatsächlich jetzt bei uns jetzt weniger, aber in der Verwaltung zum Beispiel Gruppen von Menschen, die durch die Flure schleichen und an die Tür klopfen und sagen, Zeit zur Bewegung. Und dann fängt das Büro an, Moving zu machen. Das sind die Move Guards. Also bewege ich mich. Ne? Oder jede Stunde 5 Minuten, also so wie unsere noch rauchenden Teile hier sich jede Stunde vor dem Gebäude irgendwo versammeln, um ihre Raucherpause zu machen. Stattdessen einfach eine Bewegungspause. Also alle gehen zu jeder vollen Stunde, läuft man einmal das Treppenhaus runter, läuft einmal ums Gebäude rum, tankt frische Luft und geht wieder rein. Sowas zum Beispiel, ja. Dass das effektiver sein kann, als abends oder dreimal die Woche eine Stunde joggen zu gehen. da gibt es viel Forschungsbedarf, den wir nicht kennen. Deswegen, ich will das nicht verurteilen. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, jede Art von Bewegung ist willkommen, wenn es nicht dazu führt, dass ich was anderes vernachlässige oder mich damit verletze. Punkt. Mhm.
Was hältst du als Wissenschaftler davon, die mentale Gesundheit zu trainieren?
Ach, sehr viel. Also meiner Meinung nach kann Sport auch die mentale Gesundheit trainieren, in vielerlei Hinsicht. Also ich habe meine Willensstärke in vielen Marathons und Triathlons getestet bis an die Grenzen. Das hat mich mental sicherlich weitergebracht. Statt meditieren gehe ich laufen. Das ist für mich Meditation. Also im Urlaub jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen und fast 21 Mal die Sonne beim Joggen aufgehen sehen, immer am Strand. Ja, ich finde das positiv. Mentale Gesundheit ist sehr wichtig. Wir hatten eine Gruppe, das waren jetzt keine postmenopausalen Frauen, sondern ältere Menschen, also per Definition. Und das war eine Doktorandin von mir, eine Chinesin, Tai-Chi-Lehrerin. Und wir haben tatsächlich eine Studie durchgeführt. Sie hat die durchgeführt, wo es darum ging, muskuläre Anpassung von älteren Menschen durch Tai-Chi. Kombiniert allerdings mit Soja-Aufnahme. Also sie ist selbst eine TCM-Lehrerin und Tai-Chi-Lehrerin gewesen. Ich habe sie ja in China auch oft gesehen. Und das hat was mit mentaler Gesundheit zu tun. Das heißt, das ist so eine Kombination. Also die machen da ihre Übungen. Die sind auch, wie ich gelernt habe, sehr anstrengend. Also wenn man jetzt auf einmal doch nur noch auf einem Bein steht oder bestimmte Armpositionen halten muss, dann ist das eben auch Training. Und das hat die auch gebracht. Also wir haben gesehen, dass es dort auch Kraftanpassungen gab. Hätte ich nie für möglich gehalten. Allerdings sind wir an die Grenzen gekommen, als die Trainingszeiten dann in den Oktober, November reingingen. Weil es macht sehr viel Freude, im August am Adenauer Weiher zu stehen und im Sonnenuntergang zu meditieren. Es macht aber nicht so viel Lust, mit der Gruppe am, 17. Oktober im strömenden Regen auch dort zu stehen und zu meditieren. Ne? Aber ich finde das gut. Für mich ist es keine Alternative in dem Sinne. Ich würde es kombinieren, ja.
Auf jeden Fall. Aber es gibt ja noch was anderes, was viele Menschen inzwischen ja auch sehr gerne nehmen, nämlich Nahrungsergänzungsmittel. Kreatin, Kollagen und die, er musste erstmal nachgucken, die Aminosäure Leucin.
Leucin, genau, ja.
Was davon macht deiner Meinung nach Sinn oder was ist davon vielleicht sogar gefährlich?
Also, wir reden ja jetzt über die Frauen in der Menopause, aber das kann man eigentlich allgemein sehen. Also ich persönlich finde, Nahrungsergänzungsmittel sind genau das, was Sie vom Wort her sagen. Sie sind ergänzend zur Nahrung. Das heißt, man braucht sie eigentlich, wenn man über die Nahrung nicht genug aufnimmt. Und meine Grundempfehlung ist immer, jemand, der gesund ist und der sich ausreichend und abwechslungsreich ernährt, der braucht erstmal sowas nicht. Wenn man jetzt Defizite hat oder in einer bestimmten Situation ist, und das, da geht ja auch unsere Forschung hin, dann kann es durchaus sein, dass Nahrungsergänzungsmittel auf Teilaspekte einen positiven Effekt haben. Die, die jetzt genannt wurden, von denen halte ich persönlich relativ wenig. Bei dem Phosphokreatin oder bei dem Kreatin ist es tatsächlich so, das hat sogar ein Health Claim. Also man darf gesundheitliche Aussagen dazu machen in der Werbung. Weil die EFSA das den erteilt hat, da geht es um Training und Muskulatur. Es wird jetzt, was für uns vielleicht spannend ist, sehr viel auch über kognitive Wirkungen auf Gehirn erzielt. Da finde ich, ist die Datenlage gar nicht gut, meiner Meinung nach. Keine Ahnung, ne? Kann man machen, kann man nicht machen. Da wird auch diskutiert, ob zu viel davon dann wieder Nebenwirkungen hat, Nierenfunktion und sowas. Bei den anderen Sachen, die genannt wurden, bin ich außerordentlich skeptisch, ob es da überhaupt was gibt. Also man muss immer gucken, wie ist die evidenzbasierte Lage. Wenn man da sich anschaut, was man im Internet lesen kann, was auf den Homepages beschrieben wird. Es sind nie richtige Studien, so wie wir das im Prinzip hier machen würden, die dann die Evidenz zeigen. Wir führen die Studien halt so durch, wie wir das bei einer guten Studie machen. Das heißt, wir haben Verblindungen, wir haben Kontrollgruppen, wir achten darauf, dass die Power ausreichend ist, genug Probandinnen teilnehmen. Vieles von dem, was da bei Nahrungsergänzungsmitteln so angepriesen wird, ist in keinster Art und Weise evidenzbasiert. Wir haben sowas jetzt auch wieder durchgeführt über Cannabidiol. Für fast keine der beschriebenen Wirkungen von CBD, Schlaf wird verbessert, Schmerz wird gelindert und so. Es gibt fast keine evidenten Daten, die das zeigen. Wenn man wirklich guckt, was gibt's für Studien, die gut sind, die qualitativ hochwertig sind, bleibt nichts übrig. Überhaupt nichts bleibt übrig. Ne? Bei Dosen unter 200 Milligramm, weil da sind wir bei der Nebenwirkung. Wenn man über 200 Milligramm geht, sagt die EFSA momentan, da gibt's Indizien für Lebertoxizität. Also wir geben euch da keinen Health Claim, was natürlich auch wieder ein bisschen merkwürdig ist, weil Alkohol zum Beispiel kann jeder von uns sofort im nächsten Laden kaufen. Und das ist mit Abstand die lebertoxischste Substanz, die es überhaupt gibt. Aber gut, das ist wieder politisch alles, ne? Also Alkohol ist, ja. Aber ich will damit sagen, man muss schon differenzieren zwischen dem, wo man eine Basis hat für Evidenz, und dem, wo man momentan sagt, ja, also keine Ahnung, ich würde zum Beispiel niemandem empfehlen, jetzt von morgens bis abends Magnesiumtabletten zu schlucken oder sowas, weil das kann man ganz locker mit der Ernährung hinkriegen. Oder Proteinsupplementation, auch ein schönes Thema. Ne? Haben wir auch eine Studie durchgeführt. Wir können es auch mit der Ernährung hinbekommen. Wir wissen aber, dass es aus Zeitgründen manchmal einfacher ist, dann hinterher nach dem Sport den Shake zu trinken. Ist auch okay, ne? Kann man machen, aber man braucht es nicht. Es hat auch finanzielle Aspekte. Also ich kenne ja die Whey-Protein-Preise durch den Konsum bei krafttrainierenden jüngeren Mitgliedern in der Familie. Und das ist richtig teuer, wenn man das kauft. Ne? Und wenn ich jetzt stattdessen halt einen Magerquark esse, habe ich die gleiche Proteinmenge. Und das ist nicht annähernd so teuer. Und man muss schon gucken. Ich glaube leider, dass das meiste von dem, was man momentan so liest und was man angeboten bekommt, was behauptet wird von, Anführungsstrichen, sogenannten Expertinnen und Experten, die dann selbst meistens mit wohlgeformten Körpern da Werbung machen für ihre Produkte, dass das nicht evidenzbasiert ist und dass man das nicht braucht. Aber es gibt durchaus Szenarien, wo das sinnvoll sein kann. Wir haben eine Studie mit COPD-Patienten, die sind total körperlich angeschlagen, die sind ziemlich, ziemlich krank und die sollen auch trainieren. Und das macht eine Doktorandin von mir in einem Reha-Zentrum. Und die hat zum Beispiel herausgefunden, dass wenn die regelmäßig nach dem Training halt einen Proteinshake bekommen oder Proteine aufnehmen, dass es tatsächlich besser klappt bei denen mit der Regeneration, dass die besser trainieren können. Macht voll Sinn dann. Deswegen, es gibt Einsatzmöglichkeiten. Ich persönlich sehe es nicht als Alternative, sondern ich sehe es als zusätzliche Komponente zu einer gesunden Ernährung und der körperlichen Aktivität.
Nochmal kurz zu den Studien. Also du hattest ja gerade schon erzählt, dass ihr hier einige Studien jetzt auch gerade auswertet. Mhm. Für interessierte Frauen, wo können die denn diese Studien einsehen? Gibt es da auf der Sporthochschulseite vielleicht irgendwie?
Ja, genau. Fangen wir mal an mit dem Rekrutieren. Das ist ja für uns immer ganz, ganz wichtig, dass wir Frauen rekrutieren. Das ist auch gar nicht so einfach. Also wenn man gerne Probandin werden möchte in so einer Studie, da verweise ich auf die Seite der Deutschen Sporthochschule Köln. Da gibt's extra einen Bereich, Probandensuch akquiriert. Das ist ganz, kann man jetzt gerade gucken. Da sind wir auch momentan gut dabei mit zwei Studien, die jetzt von uns beworben werden. Die richten sich aber jetzt nicht an, spezifisch an postmenopausale Frauen. Das eine ist ältere generell, das andere sind männliche Golfspieler mit Rückenschmerzen. Ganz interessante Klientel. Und da startet die Studie jetzt demnächst. Ansonsten, wir machen es eigentlich immer so. Und das ist der Punkt. Es gibt eine ganze Reihe von Artikeln, auch über unsere Studien, die so populärwissenschaftlich veröffentlicht wurden, also im Spiegel und in Geo. Und wir sind zum Beispiel im Sonderband über die Menopause, wo wir auch mit dem Artikel drin sind und so. Es gibt auch einen sehr schönen Podcast von der Sporthochschule, den kann man abrufen. Gibt's also auch irgendwie mit mir ein zu dem Thema. Oh nee, da ging's um Menstruationszyklus. Den gibt's, genau. Da habe ich auch drüber gequatscht. Also den gibt's auch. Und das ist, glaube ich, auch eine schöne Sache. Da haben viele Kolleginnen und Kollegen sprechen da drauf. Das ist auch ganz gut. Ansonsten ist es so, dass wir natürlich immer erst die wissenschaftlichen Daten publizieren und danach eventuell die populärwissenschaftlichen Sachen. Und wir machen es halt anders als die besagten, von denen ich eben gesprochen habe, die eigentlich keine Evidenz haben und dann den total hippen TikTok, Instagram, irgendwas Auftritt machen, um ihre Produkte zu bewerben. Deswegen aus den laufenden Studien jetzt ist es so, dass wir momentan in der Phase der Auswertung sind und wir jetzt gerade die ersten Publikationen konzipieren. Und das wird natürlich erstmal dann in PubMed gelisteten internationalen Journals sein. Das sehe ich auch als unsere Hauptaufgabe an. Und danach, was ja immer sehr sinnvoll ist, wo wir aber gar nicht oder ich nicht so involviert bin, ist, wenn man dann sowas rausfindet, eventuell dann Leitlinien abzuleiten. Ne? Dass man, also das versuchen ja hier die Kollegen in der Abteilung 1 im kardiovaskulären Bereich, dass man dann Leitlinienempfehlungen schreibt, also wie Patienten dann von den Ärzten instruiert werden sollen.
Du hast es vorhin schon so minimal angesprochen, aber wir wollen das natürlich nicht außer Acht lassen. Es gibt ja auch Männer. Mhm. Gibt es dann auch bei Männern sowas wie Wechseljahre?
Es gibt bei Männern nicht die Wechseljahre, wie wir sie bei Frauen kennen. Ne? Also es gibt sogar Leute, die reden vom männlichen Klimakterium und so. Das ist totaler Quatsch. Also Männer sind anders. Männer produzieren ihre Hormone kontinuierlich und da ist es tatsächlich so, dass auch bei Männern irgendwann mal der Hormonspiegel unter ein Niveau fällt, nicht bei allen Männern, aber wo man dann sagt, das verursacht dann auch gewisse gesundheitliche, pathologische Effekte. Das ist aber ganz anders als bei den Frauen, weil die Männer, da ist es ein kontinuierlicher Abfall. Und es ist auch ganz, ganz schwierig, zum Beispiel da so Sachen zu sagen, wie ab wann ist jetzt zum Beispiel ein Testosteronspiegel so niedrig, dass der Mann da von gesundheitlich betroffen ist. Da habe ich viele Diskussionen gehört. Es gibt auch da die Bestrebungen für die männliche HRT, ja, also nach dem Motto, jeder alte Kerl soll Testosteron schlucken, das ist super. Da gibt's viele Sachen, die nicht so super sind. Ich sage nur Prostatakrebs zum Beispiel, das ist dann nicht so super. Was nützt es mir, wenn ich Muckis habe und hinterher Prostatakrebs eskaliert? Das wollen wir alle nicht. Und dann gibt's natürlich die Frage, das, was man da so misst, das ist ja meistens das Testosteron im Serum. Aber entscheidend ist eigentlich die Bioverfügbarkeit des Testosterons, das freie Testosteron. Und es gibt bei Männern, bei Frauen ist das ähnlich, bei Männern sehr krass, dass es eine große Bandbreite gibt. Das heißt, ich sehe teilweise Männer in meinem Alter 60 plus, noch ältere 70, die höhere Testosteronspiegel haben als 30-Jährige, weil wir einfach eine riesen individuelle Variationsbreite hatten. Und das, was ich im Serum sehe, auch nicht unbedingt mir irgendwas über die Wirksamkeit aussagt, weil entscheidend ist dann, wie reagiert der Rezeptor, wie viel kommt in die Gewebe rein, freies Testosteron, das wird umgewandelt. Also die bioaktive Form ist das Dihydrotestosteron, also wie sieht es mit der Aktivität aus und lauter solche Sachen. Und insofern, um die Antwort zu geben, es gibt beim Mann keine vergleichbare Situation. Also die Wechseljahre wie bei der Frau gibt es beim Mann nicht. Aber es gibt sehr wohl die Situation, dass man ab einem bestimmten Alter einen Testosteronmangel entwickeln kann, was dann dazu führt, dass es auch zum Beispiel das für ähnlichen Wirkungen führt, also Veränderung der Körperzusammensetzung, Verlust der Muskelmasse, Depressionen, Antriebslosigkeit. Das gibt's auch bei jungen Männern. Da gibt's Hypergonadismus, das ist bekannt, wenn aus irgendwelchen Gründen die Testosteronproduktion nicht richtig funktioniert. Und dann gibt's natürlich auch die Empfehlung, dass man also substituieren soll. Es ist eine Lebensphase, die eintritt und die mit erhöhten Risiken verbunden ist, was jetzt die Entstehung von Krankheiten angeht. Aber beim Beispiel an den Herzinfarkten kann man es vielleicht beschreiben. Frauen sind bis zum Eintritt in die Menopause deutlich weniger häufig betroffen als Männer. Und deswegen haben die das auch gar nicht auf dem Schirm. Und wenn sie in die Menopause kommen, dann steigt das Risiko rasant. Und dann überholen sie teilweise sogar die Männer. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Menopause eine Krankheit ist, sondern irgendwie bei Männern ist das ja auch so. Das ist der Alterungsprozess, dadurch resultiert ein höheres Risiko. Die Frauen sind halt erst geschützt und dann sind die Hormone weg und dann holen sie auf. Nein, also es gibt dieses Phänomen, ja, aber es ist nicht vergleichbar mit den Frauen.
Schönes Schlusswort.
Mhm. Ja, okay, super. Vielen Dank.
Bin mal gespannt, was ihr draus macht dann am Ende.
Ich auch.
Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann bleib gerne bei uns. Abonniere den Podcast, trag dich in unseren Newsletter ein und begleite uns durch dieses spannende Jahr voller Erkenntnisse und Aha-Momente. 40 Flow lebt vom Austausch. Bring dich ein, schick uns deine Fragen, Themen und Gedanken, denn wir sitzen alle im selben Boot und fischen gemeinsam im trüben Wechseljahrstümpel. Für weitere Infos, ehrliche Momente und Eindrücke von unserer kleinen Forschungsreise, besuch uns auf Instagram oder 40flow.de. Danke, dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Wir hören uns.